Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge von People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich begleite Menschen als Coachin und Dozentin für New Work. In dieser Folge wird es smart, denn ich spreche mit Sarah Rojewski. Sie ist Keynote-Speakerin, AI-Change-Managerin und eine der derzeit inspirierendsten Stimmen, wenn es um menschenzentrierte KI und eine kluge Verbindung von künstlicher und emotionaler Intelligenz geht. Gemeinsam werfen wir einen Blick in die Zukunft von Arbeit und Leadership. Wie kann KI menschlicher gedacht werden? Wie gelingt es, emotionale Intelligenz und künstliche Intelligenz nicht als Gegenpole, sondern als Ergänzung zu verstehen? Und was braucht es, damit Organisationen nicht nur innovativ, sondern auch gesund und fair bleiben? Wenn dich Fragen rund um Zukunftskompetenzen, Human-Centered AI und mentale Gesundheit im KI-Zeitalter interessieren, dann ist diese Folge bestimmt etwas für dich. Schönen guten Morgen, liebe Sarah. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast.
Guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Du bist ja einerseits Kommunikationsexpertin und andererseits KI-Expertin. Und jetzt kommt die große Frage. Wir haben jetzt 9.30 Uhr am Morgen. Die Kommunikationsexpertin hat ihre Freundin angerufen und ganz begeistert von ihrem Kinobesuch gestern berichtet. Oder B, die KI-Expertin hat sich erstmal nerdmäßig im abgedunkelten Zimmer hinter dem Computer verschanzt und die neuesten KI-Tools ausprobiert. Was davon trifft die Wahrheit für deinen Morgen?
Also für den heutigen Morgen bin ich Person B, wobei ich sagen muss, dass ich eine sehr schöne Balance zwischen diesen beiden Persönlichkeiten hinbekomme. Also ich habe genauso den menschlichen Freiraum und die Kontakte. Aber heute Morgen muss ich sagen, es war kein neues Tool, sondern mir sind spannende Ideen unter der Dusche gekommen, weil ich gerade an sehr vielen spannenden neuen Projekten und Geschäftsideen arbeite. Und da muss ich schon sagen, dass ChatGPT ein extrem guter Business-Sparring-Partner ist. Und dann werden dann die fixen, schnellen Ideen mal schnell reflektiert am Morgen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bist du denn grundsätzlich, und auch das mit der Dusche, mir kommen ja immer die vielen Ideen, wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, im Vorgespräch, beim Fahrradfahren mit meinem Hund. Bist du denn grundsätzlich mehr so ein Morgenmensch oder bist du jemand, der so in die Nacht hinein arbeitet?
Eigentlich Morgenmensch. Ich bin aber dann auch gerne die Person, die morgens auch schon zum Sport geht und mal raus muss und frische Luft hat, um auch wirklich so frisch in den Tag zu starten. Jetzt merke ich aber, seitdem ich selbstständig bin, weil ich habe ja auch jahrelang in Konzernstrukturen gearbeitet, dass ich da dann, weil ich so für die Projekte, an denen ich gerade arbeite, auch brenne, dass es dann gar nicht darum geht, ich muss jetzt noch arbeiten, sondern ich habe jetzt noch diese eine spannende Sache, die ich gerne bearbeiten wollen würde und dann wird es auch schon mal später. Aber so von meinem natürlichen biologischen Zyklus kann ich gut morgens aufstehen und dann auch bin dann auch direkt irgendwie da.
Okay, naja, das ist ja auch so dieses bekannte Work-Life-Blending, von dem man so heute spricht. Wir wollen ja heute auch über New Work sprechen, über Smart New Work. Ich mag nämlich das Wort Smart so sehr gerne. Du wirst es nicht kennen, du bist deutlich jünger als ich, aber früher gab es mal so einen Comic und der hieß Clever und Smart. Und ich fand da diesen Ausdruck so sehr schön. Und für mich hat das eben etwas, das hat was mit Intelligenz zu tun, das hat aber auch was mit Pfiffigkeit zu tun. Und das Themengebiet möchte ich gerne mit dir heute ergründen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn unsere Zuhörenden ein bisschen was auch von dir und deinem Weg bis dahin, bis zum heutigen Zeitpunkt so erfahren. Und du bist ja jetzt auch selbst Podcasterin. Du weißt, dass immer die Kunst darin besteht, aus der Vielfalt der Möglichkeiten das Relevante herauszufinden, also so ein bisschen auch Kuratorin zu sein. Wähl doch mal so die wichtigen Meilensteine aus, von denen du sagen würdest, rückblickend, das macht total Sinn, dass du das damals so gemacht hast und das prägt auch so deinen persönlichen, besonderen Blick auf diese Thematik, wie du sie heute dann auch verkörperst.
Mhm. Ja, also als ich mich für ein geisteswissenschaftliches Studium entschieden habe und noch fernab von jeglicher Informatik mich bewegt habe, war dieser Weg und der Weg zu künstlicher Intelligenz ja noch gar nicht klar. Und ich hatte da aber schon so den einen oder anderen KI-Moment durch Filme, weil ich mich auch mit Filmen und Medienwissenschaften beschäftigt habe und habe dann 2013 den Film Her gesehen, der mich unglaublich fasziniert und begeistert hat. Und das war sozusagen 2-3 Jahre, bevor ich dann den ersten Chatbot implementiert habe bei Telefonica Deutschland. Und das ist so spannend, wenn man dann rückblickend da drauf schaut und sagt, okay, da war irgendwie schon so eine Faszination in mir mit dieser Thematik. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, wie schnell werde ich mich mit diesem Thema beschäftigen. Und dann von 2015, von meinem allerersten Chatbot-Projekt bis hin zu der großen Initiative in Deutschland, verantwortlich für alle Conversational AI-Produkte für Telefonica Deutschland, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und deswegen waren da so diese Entscheidungen für ein Studium, wofür ich mich richtig begeistert habe, bin ich total froh, dass ich das gemacht habe. Also irgendwas mit Medien studiert, wurde ja belächelt. Und trotzdem, ich bin unglaublich froh, weil mir ist die Art des Denkens, die Art des Recherchierens, das sind jetzt die Dinge, auf die ich zurückgreife, nicht die konkreten Inhalte. Und ich glaube, das ist das, was auch so perspektivisch ausmacht. Und jetzt diese Verbindung mit KI und Menschlichkeit ist halt eben genau mein Gebiet, was ich besetze, in dem ich mich halt unglaublich wohlfühle.
Würdest du dann auch sagen, es ist im Grunde genommen wichtig für alle Menschen, die sich jetzt mit KI auch beschäftigen, dass sie auch für sich erkennen, dass es absolut okay ist, dass sie so ihren eigenen Werdegang mit reinbringen in diese Fragestellung, wie sie jetzt auf das Thema schauen und was davon sie sich auch für sich ausgucken. Also, dass wir uns freimachen können von diesem Druck. Das müsste jetzt irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise passieren, sondern dass wir uns wirklich auch verbinden dürfen mit unserem eigenen Weg und uns fragen können, also wo könnte uns das jetzt auf die Zukunft bezogen dienlich sein und seine eigene persönliche Note mit reinzubringen.
Ich finde das total spannend, weil ich habe das Gefühl, dass es gibt so einmal die Gruppe an Menschen oder zum Beispiel Jugendliche, die genau dieses offene Mindset auch mitbringen, die schon total verinnerlicht haben, dass sie wissen, egal für welchen Berufsweg sie sich entscheiden, der wird in irgendeiner Form mit durch KI gestaltet und dann können sie sich in dem Bereich, in dem sie dann aufgehen, wo sie Leidenschaften entwickelt haben, wo sie eine Expertise haben, das miteinander kombinieren. Diese Fragestellung, oh, was macht, wie sieht die sichere Zukunft aus in der KI-Welt, wird häufig von Eltern gestellt. Ja. Also Eltern sind häufig, was soll mein Kind denn studieren? Soll mein Kind jetzt Data Scientist werden oder ein Informatikstudium machen? Und also und diese Sorgen dieser unsicheren Zukunft kommt häufig mehr von Eltern als von den Jugendlichen selbst, was ich ganz spannend finde.
Absolut. Und es ist ja auch eine Umkehrung dessen, das hat man ja schon seit ein paar Jahren erlebt, was wir früher mal hatten. Früher waren ja selbstverständlich die älteren Menschen, die erfahrenen, näheren Menschen, diejenigen, die dann den Jüngeren aufzeigen konnten, das könnte dein Weg sein. Und jetzt gibt es diese Umkehrung, das ist wahrscheinlich gerade für Eltern, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe selbst Kinder im Alter zwischen 20 und 26 und verunsichert einen natürlich sehr stark in der eigenen Rolle, dass man dann merkt, man stößt da so an seine Grenzen. Das ist sehr spannend, was du da sagst. Wir werden heute noch ganz viele andere spannende Themen ergründen. Ich finde es jetzt erstmal sehr wertvoll, dass du so uns schon ganz bisschen mitgegeben hast von deinem Werdegang. Es war jetzt recht knapp, aber wir wollen ja dann auch auf die Zukunft vor allem schauen. Ich sag vielleicht ein bisschen was auch zu meiner Person, um vielleicht da auch nochmal zu begreifen, ja, warum greife ich mir dich als KI-Expertin für meinen Podcast? Der heißt ja nun People Pleasing AD. Es geht um Leadership, Karriere, Selbstentwicklung mit Sanftmut und Stärke. Und ich möchte hier vor allem Menschen begleiten, dass sie in ihre Stärke kommen, dass sie mehr Selbstvertrauen finden, dass sie mehr Selbstwirksamkeit und auch mehr Selbstwert finden, weil gerade Menschen, die so zur Anpassung neigen, die tun das vor allem, weil sie sich nicht ganz sicher sind über diese Selbstwirksamkeit, über diesen Selbstwert und dann oftmals in den Kontakt mit anderen gehen und denken, sie müssten sich jetzt anpassen. Und da denke ich, ist es wichtig, von innen heraus diese Stärke zu erleben und dann auch selbstbewusst zu seinen Punkten zu stehen im Außen. Und insofern ist natürlich KI so eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für die Frage, wie wir heute arbeiten, wie wir aber vor allem auch in Zukunft arbeiten werden. Und das ist mal so der eine Impuls, den ich so mitbringe. mache jetzt hier mal so einen kleinen Cut und lass dich mal kurz was dazu sagen, was so deine Reflexion ist zu dem, was ich jetzt gesagt habe, warum ich dann eben total happy war, als ich in meinem Feed auf LinkedIn dich reingespült bekommen habe. Wie siehst du so das Matching?
Ja, also es gehen so unglaublich viele parallele Stränge auf. Um erstmal vielleicht von hinten anzufangen, der Aspekt, wie arbeiten wir heute, wie arbeiten wir morgen, das ist die zentrale Frage des KI-Zeitalters. Wie wird sich Arbeit verändern und wie bleibt auch der Wert des Menschen in dieser Arbeitswelt bestehen? Und aber durch Veränderung bedeutet das sozusagen keine Abwertung des Menschen im Arbeitskontext, wenn jetzt KI Einfluss nimmt, Arbeitsprozesse verändert, meinen kompletten Alltag wirklich beeinflusst, bedeutet das nicht, dass plötzlich die menschliche Arbeitskraft, die menschliche Intelligenz dann weniger wert ist. Und das hoffe ich, dass wir wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen werden, weil das ist so das, was ich auch häufig, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, dann in meiner Vergangenheit, als ich Teams aufgebaut habe, wie wichtig das ist, so diesen Fokus auf die menschlichen Qualitäten, das, was wirklich gebraucht wird an menschlicher Intelligenz, um das herauszuarbeiten. Und genau, das ist so der eine Aspekt, also das ganze Thema, wie sieht die Arbeit von morgen aus? Ja. Und den anderen ist natürlich, dass ich als Führungskraft im Konzern, jetzt in der Selbstständigkeit, das ganze Thema Leadership, auch natürlich in der Selbstständigkeit noch zusätzlich verstärkt, das Thema Selbstwahrnehmung, wie positioniere ich mich, wie reflektiere ich eigentlich meine Stellung in der Gesellschaft, wie führe ich mich selbst und wie führe ich andere in dieses Zeitalter? Das sind alles Dinge, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige und wie auch künstliche Intelligenz mich dabei unterstützt. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, als Sparring-Partner, auch vielleicht als mein kleiner Coach, niemals als Ersatz für diese. Es gibt auch, ich habe auch einen menschlichen Coach an der Seite und trotzdem ist es so eine Verfügbarkeit und dass das ein unglaubliches Potenzial auch für Growth, für Reflexion, für Heilung an manchen Stellen irgendwie angesetzt werden kann. Und das finde ich irgendwie spannend, da sozusagen auf die Potenziale zu schauen.
Ja, absolut. Also insofern doch mehr so dieser Aspekt KI als Tool und nicht als KI als etwas, was uns dann womöglich irgendwie als Tool benutzt. Also das ist die Umkehrung der Relation hier. Und was du jetzt gerade so gesagt hast, das berührt einen Punkt, den ich jetzt vielleicht vorwegnehme, den hatte ich mir auf meiner Liste eigentlich weiter hinten geschrieben. Aber ist es nicht auch eine Frage der größeren Gerechtigkeit, des Zugangs zum Wissenserwerb, der durch KI möglich wird? Also wo wir natürlich immer dann uns auch bewusst machen müssen, darüber sprecht ihr ja auch sehr profund in eurem Podcast, was ist die Basis dieser Daten, die dort zur Verfügung gestellt werden? Da muss man natürlich ein großes Aber auch hinten anfügen. Aber zunächst einmal der Aspekt, wenn man sich mal vorstellt, wie hat früher Wissenserwerb stattgefunden, irgendwann mal im Mittelalter oder als dann irgendwann die Universitäten aufkamen, das waren dann immer die gut betuchten Menschen. Also der Zugang zum Wissen, der war ja damals sehr exklusiv und es hat auch noch länger gebraucht. Es gab auch Zeiten, in denen Frauen zum Beispiel auch in unseren ach so aufgeklärten Breitengraden nicht gewollt waren an den Fakultäten. Das ist Anfang des letzten Jahrhunderts noch gewesen, dass es eher die Ausnahme war. Und heute finden wir das auf der Welt natürlich immer noch so vor. Und dass wir eben sagen können, das bringt, ist so eine Art Demokratisierung des Wissenserwerbs durch die KI. Wie schnell kann ich mir Wissen erwerben? Und dass natürlich die Privilegierten da jetzt auch so ein bisschen Angst davor haben, dass das jetzt so geöffnet wird, kann man natürlich auch verstehen. Also kommt nicht auch ein Teil der Angst daher, dass man sagt, okay, jetzt ist das fairer, aber auch inklusiver. Ja. Und welche Fragezeichen siehst du da trotzdem auch?
Ja, genau. Also was ich an dem Aspekt so spannend finde, ist natürlich einmal, wenn wir auf das Thema Bildung schauen. Also wir werden auch demnächst eine komplett eigene Miniserie in unserem Podcast zum Thema Bildung machen, weil wir genau den Aspekt so spannend finden und gesagt haben, wie fängt das sozusagen schon ganz früh an? Da muss man natürlich unterscheiden, Erwachsenenbildung und Bildung im Schulsystem, wo wir gesagt haben, wie herausragend das Potenzial ist, dass wir auch Personalisierung, also Wissenserwerb ist der eine, wie verfügbar sind Informationen, wie kann ich aber auch für Informationen erwerben und mir aneignen, weil wir haben alle andere Fähigkeiten, wie wir am besten lernen und das Schulsystem ist ja dann doch sehr standardisiert, wir haben alle dasselbe Schulbuch, dieselben Inhalte, dieselben Aufgaben und was, wenn ich aber eher ein auditiver oder visueller Lernender bin, Lernende, und wie können mir dann die Inhalte auch individuell und personalisiert angeeignet und vermittelt werden, wo wir im Schulsystem natürlich gar nicht die Möglichkeit haben, auf 30 unterschiedliche Kinder auch unterschiedlich eingehen zu können. So, das ist der eine Aspekt und dadurch ja vielleicht auch Wissenserwerb erfolgreicher durchlaufen werden kann. Und der andere ist, das ist die andere Serie, die wir jetzt schon aufgenommen haben, ist das Thema AI Leadership in Organisationen, dass Hierarchien und das ist der Punkt, den du angesprochen hast, wie geht es mir eigentlich damit, wenn plötzlich vielleicht meine Stellung in Gefahr ist, weil die These in AI Leadership in der Zukunft ist, dass sich Hierarchien komplett neu strukturieren und neu gedacht werden müssen und dieses klassische Hierarchiekonstrukt so in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr existieren wird. Und dass Führungskräfte, da haben wir heute schon mit angefangen und ich glaube schon, dass wir heute ein natürlich moderneres Führungsstilverständnis haben, aber wir gehen noch viel stärker in den Bereich, wie sind wir als Führungskräfte Coaches? Wir sind nicht die, die alles wissen, sondern wir ermöglichen Zugang, sodass alle Mitarbeitenden ihre Arbeit bestmöglich und ideal und ohne Hürden durchlaufen können. Und die haben Zugang zu Daten und können Entscheidungen treffen, die vielleicht vorher eher auf höheren Hierarchieebenen getroffen worden sind. Also Hierarchie wird komplett neu in Frage gestellt.
Die große Frage ist ja auch, welchen Nutzen Hierarchie überhaupt hat. Also was wird dadurch möglich oder wo stellt sie sich auch Dingen oder Prozessen, Wachstumsprozessen eher in den Weg? Also man ist ja nun in dieser ganzen New Work Philosophie auch schon sehr viel länger dabei zu verstehen, dass so eine sinnstiftende Arbeit, eine selbstorganisierte Arbeit, eine inklusive Arbeit eben sehr viel effizienter am Ende auch sein kann und auch die Menschen gesund erhält bei der Arbeit. Das würde ja aber bedeuten, was du jetzt so sagst, dass KI ja quasi so eine Art Katalysator oder Beschleuniger dafür ist, dass wir eben schneller in diese Umsetzung und die Realisierung von New Work im positiven Sinne gut, gesunde Arbeit kommen können. Würdest du das unterstreichen?
Ja, definitiv. Und da spricht natürlich die Tech-Optimistin aus mir heraus. Also es ist natürlich für alle Zuhörenden, es schwingt immer mit, dass man auch über die Risiken und Gefahren sprechen muss, um wirklich den diversen Blick auf das Thema zu bekommen. Weil, also ich tendiere häufig eben dazu, genau über die Chancen und Potenziale zu sprechen. Und dann ist immer so, okay, man darf es nicht ausblenden. Aber ich als Optimistin sozusagen, wie dass wir Tech for Good auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen verwenden können, ist dann jetzt in dem Fall genau das zu sagen, hey, wir können das, was wir uns eigentlich erträumen oder das, was wir eigentlich an Idealbild für Zusammenleben in Organisationen, in Strukturen haben wollen, da wo wir jetzt gerade schon dran arbeiten, wo wir an New Work, ist ja auch kein neuer Begriff, der hat sich auch über Jahre lang ja schon entwickelt und die Vision, die ja auch schon irgendwie in den 90ern definiert worden ist, die kommt immer mehr zusammen in kleinen Puzzleteilen. Also so empfinde ich das auf jeden Fall. Und dass da eben genau, wie du sagst, Katalysator finde ich einen super Begriff dafür, wie bestimmte Technologien, aber auch Krisen, also es gibt ja immer so Triggerpunkte, die Katalysator für etwas sein können. Und da ist, glaube ich, jetzt so ein Quantensprung, den wir gemacht haben in künstlicher Intelligenz, natürlich ein extremer Faktor.
Absolut, ja. Und Krise ist ja das chinesische Zeichen für Krise, sind Chance und Risiko. Das besteht aus zwei Zeichen und das eine Zeichen die Chance und das andere Zeichen natürlich das Risiko. Und das ist ja auch gut so. Man sollte seinen kritischen Geist ja auch nie ausschalten. Wir sollten immer auch beides beleuchten. Ich würde vielleicht, bevor wir jetzt zu sehr in dieses Technikgläubige kommen, ganz gezielt vielleicht mal das Umgekehrte nehmen. Ich selbst bin Volkswirtin und Soziologin und ich blicke auf Arbeit aus zwei Perspektiven. Zum einen ganz profunde, kommt ein kleiner Input. Arbeit ist im volkswirtschaftlichen Kreislaufmodell, jetzt ein bisschen abstrakt gesagt, an zwei Stellen von großer Bedeutung. Also wir haben Gütermärkte, auf denen Güter verkauft werden und die Konsumenten die kaufen. Und wir haben Faktormärkte, auf denen dann die Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen und dort Einkommen erzielen. So, und dieser Kreislauf funktioniert eben deshalb, weil eben die Unternehmen diese Güter an Menschen absetzen können, die Einkommen erzielen, die sie wiederum dafür erzielen, dass sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und die Unternehmen könnten sonst die Produkte ja auch gar nicht produzieren. Das ist mal so die alte Sicht auf die Zusammenhänge aus der Volkswirtschaft. Und jetzt ändert sich das. Jetzt haben wir hier einen anderen Produktionsfaktor, auch wenn viele das natürlich nicht so mögen, dass wir jetzt sagen, Arbeitskräfte sind Produktionsfaktoren, aber auf eine gewisse Art stimmt das ja. Und jetzt haben wir hier aber die KI und die macht jetzt den Menschen das streitig und ganz extrem. Wir brauchen überhaupt keine Arbeitskräfte mehr. Ja, dann haben wir aber auch niemanden mehr, der ein Einkommen erzielt, der jetzt auf dem Gütermarkt die Güter kaufen kann. Das ist mal so das eine. Das ist ein bisschen mehr so technisch. Ja, müssten wir jetzt über bedingungsloses oder an welche Bedingungen auch immer geknüpftes Grundeinkommen denken? Und das andere ist natürlich die Soziologin. Welche Rollen nehmen wir ein? Wir sind Arbeitskräfte. Wir leben am Arbeitsleben teil. Wir haben dort Kontakte. Wir wollen uns damit auch identifizieren. Das sind ja beides Punkte, die ihr auch berührt in eurem Podcast. So, und jetzt kommt die KI, und dass Menschen diesbezüglich aufgrund dieser beiden Aspekte Ängste haben, kann ich sehr gut verstehen.
Ja.
Wie kannst du die jetzt beruhigen? Weil dieses Gegenkonzept New Work, das hört sich natürlich so ein bisschen nach so einer wunderbaren, schönen Welt an, aber ist es die Utopie oder ist es die Dystopie? Wo werden wir landen?
Ich begebe mich in beide Räume sehr gerne. Ich glaube, das ist dann die Medienwissenschaftlerin sozusagen in mir, die natürlich auch alle Hollywood-Filme rund um KI gesehen hat, um zu verstehen, auch wodurch wird das engste Narrativ noch zusätzlich gestützt. Ja. Weil das muss man ja sagen, wodurch sind wir geprägt, durch welches Narrativ, was lesen wir? Und jetzt muss man dazu sagen, wir hatten schon, es gab schon ganz, ganz früh die dystopischen Filme, wie irgendwelche Roboter die Weltherrschaft übernimmt, wie die KI die Weltherrschaft übernimmt. Und dann die Hollywood-Filme schreiben sich nicht basierend darauf, wie KI und Mensch zufrieden in einer Welt zusammenleben. Und das ist natürlich das eine. Dann das andere, was wir auch immer hatten, ist, wenn man mal sich Spiegelcover des Magazins anschaut über die Jahre, dann hat man in jedem Jahrzehnt, es gibt, ich habe alle Screenshots mir gespeichert, in jedem Jahrzehnt gab es immer mindestens mal ein Cover, wo der Mensch in irgendeiner Form durch Maschine, von Maschine dominiert worden ist. Und das ist ganz spannend. Hat man irgendwie die Prozessautomatisierung schon irgendwie in den 70ern gehabt, in der Industrie, in der Fabrik, ja. Dann gibt es so einen riesen Roboter, der so einen kleinen Menschen in der Hand hält.
Ich kenne das Cover, ich habe das auch mal für einen Vortrag verwendet, ja.
Genau, so dass ich glaube, wenn man so in dieser Szene ist, ist das aber so selbstsprechend dafür, dass es auch total normal ist, diese Ängste zu haben, dass die einen bestimmten Ausschnitt aus der Gefühlsebene der aktuellen Situation irgendwie darstellt und dass wir die aber auch überwunden haben. So, also wir sind auch dahin gekommen, dass wir auch natürlich Lösungen für bestimmte Probleme auch immer finden. Also und dass wir das, was an dem Moment, sage ich mal, auch an Kritik verübt worden ist, dann auch the new normal wird. Also wir sind ja bei einmal New Work, der eine Aspekt, aber der andere ist ja auch, was ist für uns Commodity, was ist für uns normal, was vielleicht in der Vergangenheit als noch Innovation, als Disruption, als Veränderung, vielleicht aber auch als Gefahr wahrgenommen worden ist. Also ganz klar, jede Technologie ist Übergangstechnologie, by the way. Also jeder Technologieschritt bringt uns eigentlich zum nächsten. Und da ist natürlich, also Smartphone genauso. Und nochmal sozusagen auf den Aspekt zu kommen, okay, wie können wir uns denn da indessen eigentlich beruhigen? Ja, unsere Prozesse werden sich verändern. Ich schöpfe aber, oder die Menschen, die sich mit diesen Ängsten konfrontieren, die lade ich häufig dazu ein, aus der Vergangenheit sozusagen das Vertrauen, das Urvertrauen zu schöpfen, dass wir uns verändern können und dass wir auch dann dadurch neue Strukturen und Prozesse schaffen, in die wir uns ganz natürlich eingliedern. Veränderung passiert nicht von heute auf morgen. Ich bin nicht morgen bin irgendwie komplett durch KI unterstützt, sondern das ist ein schleichender Prozess, genauso wie sich schleichend Prozesse durch unsere Laptops, durch Outlook, durch Teams, all die Technologien, die wir heute nutzen, das ist ja irgendwie langsam entstanden. Und dass, wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen, dass es gar nicht darum geht, jetzt werden alle ersetzt, muss man vielleicht einen Exkurs. Klarna ist letztes Jahr komplett viral, so sage ich mal, auf der ganzen Welt gegangen mit ihren Nachrichten, dass sie irgendwie 80% ihrer Belegschaft entlassen haben und durch KI ersetzt haben. Und dann wurde das sehr stark gehypt und entweder im negativen Sinne natürlich Kritik geäußert. Und auf der anderen Seite war so, das jetzt mal, dass endlich das Unternehmen, was so bold ist und diese Entscheidung trifft und AI first denkt. AI first, falsch verstanden, weil AI first bedeutet nicht AI only.
Es bedeutet vor allem auch nicht irgendwelche Quoten, die man setzt.
Genau.
Random setzt auf eine Art, weil das muss sich ja auch im Prozess ergeben. Also welche Art von Zusammenspiel ist jetzt wirklich die effiziente und die smarte, sagen wir mal.
Und was kam jetzt im April 25 zurückgerollt? Qualität ist so schlecht gewesen, dass sie jetzt wieder neu einstellen. Und so schlimm das für Klarna sein muss, habe ich gedacht, wie gut, dass wir diese Geschichten erzählen, wie gut, dass wir diese Beispiele hören, weil es eben nicht bedeutet, ach, jetzt haben wir eine neue Technologie und deswegen bedeutet jetzt, dass wir keine Menschen mehr brauchen. Doch, wir brauchen Menschen mit all ihrer Fachexpertise, mit all ihren Facetten. Und in diesem Raum, den wir haben, wo Arbeit stattfindet, wo Prozesse, wo Produkte entwickelt werden, werden wir erweiterte Rollen, erweiterte Aufgaben ermöglichen, durch KI enabled, aber es ist kein Ersatz. Und das, finde ich, ist es ein Negativbeispiel für Klarna oder ein Schockmoment wahrscheinlich gewesen oder ein schwerer Prozess, das zu akzeptieren, wie gut, dass der Markt das jetzt sieht und versteht und auch natürlich auch Menschen, die sich mit diesen Ängsten konfrontieren.
Wenn sich das alles so sehr schnell verändert, dann macht das vielleicht auch Angst, dass ich mich frage, bin ich denn dann, wenn sich das exponentiell weiterentwickelt, eben in den nächsten zukünftigen Momenten noch genauso in der Lage, immer noch auf der Höhe des Geschehens zu sein?
Ein Aspekt, der unglaublich wichtig ist, der mentalen Gesundheit im KI-Zeitalter. Also wie kann ich mich regulieren und mich nicht sozusagen von all den Nachrichten, von der Geschwindigkeit so stressen zu lassen? Also ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, womit wir uns konfrontiert sehen, dass unsere Generationen viel adaptiver und schneller mit Veränderungen überhaupt klarkommen müssen als unsere Vorgängergenerationen. Also ich glaube, Inken hat das mal in einer unserer ersten Folgen mitgebracht, dass wir das, was wir heute konsumieren und was wir heute an Wissen irgendwie innerhalb von einem Jahr erwerben und Weiterentwicklung, war irgendwie im 18. Jahrhundert das, was ein Mensch in einem ganzen Leben an Informationen verarbeitet hat und dazu gelernt hat. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt mit der Geschwindigkeit, dass so die nächste und übernächste Generation das an einem Tag oder in einem Monat, also es ist viel, viel komprimierter sein wird. Und das ist natürlich erstmal Stress. Also Veränderung ist immer erstmal Stress. Und da die Balance zu finden, ich glaube, das gibt es mehrere Verantwortlichkeiten. Also es gibt einmal die Verantwortlichkeit auf ganz großer Ebene, gesellschaftlich, dass wir einen Rahmen haben. Wir brauchen politische Rahmen. Wir müssen uns sicher fühlen durch Einschränkungen, Regulierungen, dass wir irgendwie so ein bisschen, okay, auf einer größeren Ebene wird auf uns geachtet. Es gibt ja auch schon mal Sicherheit, dass ich weiß, ich meine, in der EU ganz wichtig, Datenschutz und Co. Wir wissen, dass es einen EU-AI-Act gibt, der gibt vielen Menschen Sicherheit. Und dann gibt es die Ebene darunter, wenn ich jetzt in meinem Arbeitsplatz bin, dass ich weiß, okay, auch mein Arbeitgeber hat zum einen dafür die Verantwortung oder zeigt, dass er Verantwortung übernimmt, um mich weiterzubilden, also um mich auch fit zu machen für die Zukunft. Auch das gibt mir ja Sicherheit in diesem System. Wir leben ja in ganz vielen Systemen. Und dann auf und da auch vielleicht auch meine mentale Gesundheit sozusagen mit stärken kann. Vielleicht kriege ich auch einen KI-Coach am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Und dann ist sozusagen die individuelle Ebene. Also wie setze ich mich mit dieser Geschwindigkeit auseinander? Welche Kurationsmöglichkeiten habe ich? Weil wenn ich jeden Tag alles konsumieren würde, was es rund um KI gibt, dann würde ich, glaube ich, den ganzen Tag Schnappatmung.
Eben, das würde dich, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Und dann wärst du auch nicht mehr in der Lage, deinen Job oder deine Mission wahrzunehmen, weil du möchtest ja Brückenbauerin sein, sagst du. Du bist ja eigentlich für uns auch so eine Kuratorin, sage ich mal.
Ja.
Und hilfst uns dabei, aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten das relevant herauszugreifen. Und das heißt, du selbst brauchst da ja auch solche Schutzmechanismen.
Ja.
Welche hast du für dich gefunden? Hast du so eine ganz bewusste Mischung auch aus dann analoger und digitaler Welt? Oder wie machst du das? Wie stellst du das sicher?
Also das eine ist natürlich, dass es bestimmte Formate, Medien gibt, die ich mir ganz gewählt aussuche, die jetzt über die Zeit sich als valide herauskristallisiert haben, wo ich mich aber auch mit der Positionierung, mit der Balance zwischen Optimismus und Kritik irgendwie gut identifizieren kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen dann irgendwann der Algorithmus geschuldet, dass mir bestimmte Dinge, also im digitalen Raum, bestimmte Dinge ausgespielt werden. Ja, das ist der eine Aspekt. Dann habe ich meinen eigenen virtuellen Assistenten, der mir Nachrichten jeden Morgen zusammenfasst, dass ich es ein bisschen komprimierter bekomme und danach entscheiden kann, welche dieser Nachrichten möchte ich jetzt intensiver verfolgen und dann eben entsprechend zu den Nachrichtenkanälen dann überspringe. Aber da kriege ich schon so einen kleinen Einblick und das habe ich mir eingestellt und das kommt jeden Morgen in ChatGPT zum Beispiel. Das ist ein super Tipp, das kann man für alles machen, also für jedes Thema. Und dann, das ist auch die Motivation und der Beweggrund auch für unseren Podcast gewesen, weil ich mit Inken zusammen, weil wir uns sag ich mal, auch im privaten Bereich dann sehr intensiv über diese gesellschaftlichen Aspekte von KI ausgetauscht haben. Und dann Anfang des Jahres ist sehr, sehr viel passiert. Dann gab es Investitionen in den USA, es gab wieder ein neues Modell. China hat plötzlich DeepSeek gelauncht und wir waren beide in so einem gehetzten, gestressten Modus. Das haben wir irgendwie festgestellt. So, okay, was macht das eigentlich emotional mit uns? Und daraus kam die Frage, wir sind ja nicht die einzigen Menschen, die sich jetzt emotional gestresst fühlen durch KI-News. Und warum nicht einen Raum schaffen, eine Stimme bieten, dass es auch okay ist, sich mal gestresst zu fühlen, dass es vollkommen in Ordnung ist. Wir müssen nicht immer alles sozusagen positiv sehen, aber das mal aufzugreifen, da durchzuarbeiten und dass wir dadurch einen Raum schaffen können für andere Menschen, die uns dann zuhören. Und dadurch ist nämlich die Idee des Podcasts dann entstanden. Ja.
Das hört sich aber super an, wenn ich jetzt mir bewusst mache, ich kann meine eigene Arbeit dadurch optimieren, dass ich häufiger mit KI zusammenarbeite. Aber wir müssen sicherstellen, dass es noch genügend Räume gibt, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten und auch kreativ miteinander sind und nicht jeder so in seiner eigenen isolierten Bubble mit seinem KI oder ihrer KI-Agentin dann zusammen da irgendwie sich optimiert und diese Momente des sich Begegnens und wieder Zusammenwirkens auf der menschlich intelligenten Ebene dann nicht mehr genügend passieren. Und das würde ich mal sagen, ist auch mit ein Auftrag an Future Leadership. Was sind denn für dich so Future Leadership Skills im Zeitalter von KI, die wichtig sind?
Ja, also für mich ist der Aspekt genauso wichtig. Also das Coachen ist sozusagen das eine, das empathische Zuhören, Führen, Leiten, enablen. Und das andere ist aber, und das bedingt dann auch, wenn ich das erfolgreich schaffe, kann ich diese emotionale Sicherheit, diese psychologische Sicherheit, die wir am Arbeitsplatz wünschen, kann ich die dann auch schaffen. Und ich kann das eine ist ja die Kultur übergreifen, aber ich als individuelle Führungskraft, als Leadership-Team kann das definitiv für meine Teammitglieder erreichen dadurch. Und deswegen sind die Skills, die sind auch im Future Job Report 2025 vom World Economics Forum, werden natürlich auch Future Skills immer mit betrachtet. Und die sind dann, sag ich mal, erstmal sehr generisch, unabhängig von der Hierarchieebene. Aber da sind vor allem die Soft Skills, das sind alles die für die Führungskräfte noch so viel wichtiger werden, als sowieso schon heute die Menschen in sich tragen, die auch einen modernen Führungsstil, sag ich mal, leben wollen. Das ist aktives Zuhören, das ist Empathie, das ist Kommunikationsfähigkeit, Feedback, die Möglichkeit, Feedback nicht nur zu geben, sondern natürlich auch zu empfangen, die Resilienz, das ist natürlich auch ein grundsätzlicher Aspekt, so wie kenne ich, wenn so viel Veränderung im Unternehmen passiert und ich ja eine Verantwortung trage für meine Mitarbeitenden, diese Informationen vielleicht zu kommunizieren, diese aufzubereiten, dass es manchmal der Stress und der Druck nicht einfach nur durchgereicht wird. Das ist ja auch eine Aufgabe von Leadership. Das wird auch nicht weggehen. Also in der Zukunft werden wir immer Herausforderungen haben, die entsprechend aufbereitet werden müssen. Und wie kann ich das, wenn ich selber resilient genug bin, auch entsprechend verarbeiten, dass ich es eben nicht eins zu eins durchreiche, sondern auf meiner Ebene verarbeiten kann, resilient genug bin, flexibel bin, mich auch auf die Situation des Unternehmens einzustellen, um dann zu sagen, hey, meine Aufgabe ist es jetzt, einen sicheren Raum zu schaffen und diese Nachricht, die dann jetzt vielleicht übermittelt werden muss, so im Team ankommt, dass eben trotzdem noch weiterhin diese Sicherheit besteht, der Zukunftssicherheit, des Arbeitsplatzes etc. Also ich glaube, diese ganzen Soft Skills, die sind weiterhin da, die sind nicht neu, die werden nun noch viel, viel wichtiger, weil sich weil sich Führungskräfte vielleicht viel mehr aus dem operativen Geschäft rausziehen, um stärker für ihre Mitarbeitenden da zu sein. Und dann AI-Leadership bedeutet eben trotzdem auch, also das eine ist die menschliche Komponente und das andere ist aber grundsätzlich auch mit und durch KI neue Geschäftsmodelle mitzuentwickeln, datengetrieben first sozusagen zu denken, also welche Daten kann ich verwenden, um mein Team zu führen, um den Feedback zu geben, mich selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und da würde ich sagen, braucht es natürlich die Soft Skills. Ich brauche aber schon auch ein grundsätzliches Verständnis von künstlicher Intelligenz. Also das darf man nicht außen vor lassen, dass wir grundsätzlich auch schon ein bisschen verstehen müssen, wie funktioniert es, damit wir es gut einsetzen können.
Alles sehr gut nachvollziehbar. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass ja die Eltern, die heute die Kinder darin beraten sollen, wo sie sich mal hinentwickeln können, überfordert sind. Sind nicht auch viele der heutigen Führungskräfte, die ja nach ganz anderen Kriterien auch ausgewählt wurden, verständlicherweise. Man kann ja nur nach den Kriterien auswählen, die im Moment gerade so bekannt sind, nicht auch genauso überfordert? Und wie groß ist deine Zuversicht, dass es gelingt, innerhalb der notwendigen Frist, zeitlichen Frist, da auch so dieses kulturelle Umdenken wirklich zu erreichen?
Ja, also ich glaube, dass definitiv eine Überforderung bei vielen Führungskräften jetzt schon entweder längst eingesetzt ist und deswegen ein Widerstand sich entwickelt. Also man kann ja sagen, okay, ich merke, ich bin überfordert, wie gehe ich jetzt aktiv rein, um mich zu entwickeln, um mich mitzugestalten und dementsprechend auch Teil der Gestaltung in mir selbst und im Außen zu sein. Und das andere ist ja, ich merke, ich bin überfordert und deswegen mache ich zu und deswegen blockiere ich vielleicht bestimmte Initiativen. Und da ist es ganz, ganz spannend. Da würde ich gar nicht so sehr auf die individuelle Ebene eingehen, weil da sehen wir herausragende Führungskräfte, die das einfach für sich unglaublich schnell schon adaptiert haben und das mitleben und auch verstehen, dass ich jetzt noch gar nicht alles wissen kann, weil wir ja im Prozess sind und dass es für sie in Ordnung ist. Ich glaube, auf kultureller Ebene wird es eine Riesenherausforderung für Unternehmen selbst, für Einstellungsprozesse, für Reorganisation und Transformationsaktivitäten.
Ja.
Wann zieht man, also wann, wie, welchen, also der eine Aspekt ist ja, neue Leute einstellen, sozusagen von außen zu sagen, okay, da wird eine Position frei und dann kann ich mir natürlich die Person mit dem Mindset auch entsprechend neu aussuchen. Was passiert aber, wenn ich den Kritikpunkt oder selbst reflektiere, dass ich gerade nicht mit den richtigen Leuten aufgestellt bin, die aber ja nicht kündigen von alleine, sondern ich nur merke, dass das ist nicht das richtige Team. Und das wird eine spannende Frage in, wie argumentiere ich, dass ich, und auch auf rechtlicher Ebene, aber so grundsätzlich, wie gehe ich davor, wenn ich sage, ich möchte eigentlich jemand Neues auf dieses, für dieses Team auswählen, mit einem anderen Mindset. Wie können wir, wie sieht es wirklich in der Umsetzung aus, dass wir Teams transformieren und dann eben auch bestimmte Verantwortlichkeiten jemanden entziehen und dafür jemand anderes enablen? Und das ist eine sehr spannende Frage für HR und für auch Geschäftsführende, die sagen, okay, wann gehen wir diese neue Kultur mit? Weil ich glaube, die Veränderung braucht es, weil ich glaube, nicht alle werden in der Lage sein, sich auf diese neue Ära, dieses neue Arbeiten, das neue Verständnis einzustellen.
Ich ende meinen Podcast immer mit, bleib zuversichtlich. Und das versuche ich, habe ich auch in einer Folge mal erklärt, was ich damit meine, weil Zuversicht ist mehr als Hoffnung, weil es ist auch mit Ideen aufgeladen, wie ich das angehen kann, also inwiefern das auch positiv kommen kann. Und deshalb ist Zuversicht mehr als Hoffnung. Hoffnung ist für mich ein bisschen passiv. Und ich denke immer, wenn ich jetzt mal mich nehme, ich bin jetzt wirklich knapp am Boomer vorbeigeschrappt sozusagen. Ich habe selbst meine Diplomarbeit von Hand geschrieben mit Bleistift und habe es zum Schreiben, zum Abschreiben gegeben. Was im Übrigen auch eine große Kunst war, weil ich habe da zwar mal ab und zu radieren können, aber ansonsten musste das sitzen. Das konnte ich hinterher nicht mehr ändern. Also einmal durfte ich es ändern und das war's, ja. Horror aus heutiger Perspektive, was man alles immer noch rumoptimiert. Ich bin ja auch einen irren Weg gegangen und das gilt ja für viele Menschen aus meiner oder noch älterer Generation. Und da hat man ja auch ganz vieles gestemmt. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Also rückblickend, wenn man sich mal überlegt, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, was es da alles noch gar nicht gab. Irgendwann kam Google, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber ich habe ja auch vorher irgendwie schon arbeiten können. Und auch diese Schritte habe ich ja jeweils hinbekommen. Und so gehe ich jetzt auch in die Zukunft, dass ich mir sage, klar werde ich hier nicht mehr der absolute Freak werden und ich werde das nicht mehr perfekt hinbekommen. Ich gehe zuversichtlich ran, ich tue es nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir diese Ermächtigung den Menschen mitgeben und sagen, in unseren Organisationen, wir unterstützen euch, wir sehen diese Herausforderung, wir sind im selben Boot, uns geht's genauso, wir sind ja alle Menschen. Führungskräfte sind ja genauso betroffen davon. Und die haben ja auch wieder Vorgesetzte, die was von ihnen erwarten. Also am Ende machen wir uns doch mal ehrlich, stehen wir alle in derselben Situation. Lass uns als Menschen dem anderen als Menschen begegnen. Und das ist auch für mich menschenzentrierte Führung. Du sprichst ja auch von menschenzentrierter Einführung von KI. Wie siehst du das, was ich so gesagt habe und was sind so deine Ideen oder eure Ideen dafür, wie man das dann realisieren kann? Menschenzentrierte KI-Einführung.
Ja, du hast mich hier im Video ganz aktiv nicken sehen.
Für alle, und ich nicke jetzt gehört haben. Ja.
Genau, also stimme ich komplett zu. Ich mag auch die Definition von Zuversichtsaspekt im Vergleich zur Hoffnung, weil das ist genau das, was es auch braucht. Eben nicht die Technologie und Veränderung passiert nicht einfach über uns, sondern wir können irgendwie aktiv mitgestalten. Und Human-Centered AI, also irgendwie wirklich den Menschen irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet eben nochmal ganz klar im Kern, wir machen das nicht nur um der KI willen, sondern wir machen natürlich das um einen Dienst, eine Erweiterung, eine Verbesserung von dem, was wir aktuell schon haben, zu ermöglichen. Und dass es immer darum geht, uns nicht zu ersetzen, sondern uns zu jetzt im Arbeitskontext uns zu entlasten, zu befähigen, zu verstärken das, was wir eh auch schon in uns haben. Also um uns das auf das zu fokussieren, was in uns liegt, was in uns brennt und dann eben vielleicht auch die Dinge, die wir mal nicht so gerne machen, die zur Seite schieben, um uns Freiräume zu schaffen. Und für mich sind da so drei Werte, wenn ich über menschenzentrierte KI-Entwicklung spreche, sind es irgendwie drei Aspekte. Also einmal so diese Menschlichkeit über Maschinenlogik. Also Maschinenlogik, da müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Also die ist da. Wir müssen, also da, es gibt die großen, die Technik kommt eh. Also lass uns doch auf die Menschlichkeit fokussieren. Und zwar, dass wir zum einen die Effizienzsteigerung haben, ja, aber wie können wir das denn schaffen, indem wir Emotionen darüber setzen? Und wir haben über psychologische Sicherheit gesprochen und dann eben das umzudrehen. Und wie kann Technologie und Menschen, Maschinenlogik dazu beitragen, dass wieder Raum geschaffen wird für zwischenmenschliche Qualität. So, das ist so der erste Aspekt. Der zweite ist eben, das haben wir auch schon angesprochen, Gesundheit über Dauerstress und Performance-Druck. Also, weil die Performance, was ist, wenn die einfach ein positiver Begleiteffekt und nicht der erste Triggerpunkt ist? Was ist, wenn ich eine Basis schaffen kann durch jetzt Technologie, durch Entlastung, durch smarte virtuelle Assistenten, durch Personalisierung auch am Arbeitsplatz, Echtzeitunterstützung, wie auch immer, all die Hilfe, die ich bekommen kann, die mich mental entlastet und dadurch meine Performance besser wird. Also dieses Umdenken, wonach tracke ich denn eigentlich? Mhm. Und das Dritte ist, haben wir ganz, ganz kurz angesprochen in Bezug auf Fairness, Biases, dass wir uns natürlich dessen bewusst sind und dass, wenn wir menschenzentrierte Produktentwicklung jetzt und Technologieentwicklung uns anschauen, dass wir uns erstmal ja sehr stark gesellschaftlich selbst reflektieren müssen und auch kritisieren müssen, weil KI an sich ist nicht biased und rassistisch, sondern die Daten. Und das heißt, wir müssen aktiv dagegen steuern. Wir können nicht eins zu eins das mit reingeben, was wir in der Vergangenheit produziert haben, um Missstände zu reproduzieren, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben gerechtere Entscheidungsprozesse benötigen. Und dafür braucht es alle Menschen und alle Perspektiven und Berufe an einem Tisch. Also ich brauche nicht nur die Entwickler, ich brauche die Soziologen, ich brauche die Psychologen, ich brauche die Kommunikationswissenschaftler. Alle müssen an einem Tisch sitzen, um über ein Produkt, über eine Journey, über einen Datenpunkt, über eine Entscheidung, Recruiting ist ja das Beispiel, gemeinsam zu diskutieren und gemeinsam zu entscheiden, wie wollen wir denn in einer besseren Welt leben und nicht nur das reproduzieren, was wir heute schon an uns selbst kritisieren.
Ja, finde ich einen super Vorschlag, dass wir einfach ganz viele Perspektiven mit reinbekommen. Und ich habe auch heute auf dem Fahrrad noch so eine Idee gehabt, ob es so ein Tool gibt. Und zwar habe ich mir gedacht, ganz oft hat man doch ein Meeting und es ist so ein bisschen dem Zufall gestundet, wer da jetzt so drin sitzt in diesem Meeting. Und manchmal sind bestimmte Menschen ja nicht dabei und deren Perspektive hätte jetzt auch noch total geholfen. Und ich habe mich gefragt, es gibt so in der systemischen Beratung oder im Coaching so eine Frage, was hätte denn jetzt die und die Person gesagt, wenn die jetzt hier wäre? Also so jemand so hypothetisch mit reinnehmen. Und wie cool wäre das, wenn man so eine Technologie hätte, so eine KI, die dann lifetime dabei ist. Man hat so ein Meeting und dann kann man die fragen, du warst ja jetzt dabei bei unserem Meeting. Was wäre denn jetzt eine gute Frage, die wir jetzt hier gerade nicht gestellt haben oder eine wichtige Perspektive, um die wir uns zu wenig gekümmert haben bislang? Wenn wir jetzt zum Beispiel das hier in unserem Podcast hätten, dann könnte die KI mir jetzt ins Ohr sagen, pass auf, du hast jetzt vor allem darüber gesprochen, aber das und das hast du noch viel zu wenig gebracht. Ist das eine Möglichkeit, dass die KI uns auch hier unterstützen kann, darin uns zu zeigen, wo unsere blinden Flecken sind und wo wir vielleicht zu wenig aufmerksam sind? Definitiv. Gibt es solche Tools oder wäre das nicht etwas, was man entwickeln könnte?
Also ich war gerade schon aktiv dabei und habe gesagt, ich würde es ehrlicherweise direkt heute mal ausprobieren, ob das nicht einfach schon mit Copilot von Microsoft geht oder wenn ich ein Transkript, also sind wir natürlich noch nicht bei der Realtime AI Whisperer Funktion, so wie wir es nennen, also der mir ins Ohr flüstert, während ich im Gespräch bin. Aber jetzt im Nachgang, Das ist da so mit einigen Tipps und Tricks und vielleicht sogar Microsoft Copilot, das würde ich mal vertesten, aber mit ChatGPT in der Nachanalyse auf jeden Fall ist das definitiv möglich. Und das ist das Schöne daran, dass so von der Vorstellungskraft, selbst wenn Sie jetzt noch nicht eins zu eins, ach, hier ist das Tool, bitte genauso nutzen, sondern von dieser Vorstellungskraft zu überlegen, das ist das Potenzial, was es theoretisch perspektivisch kann. Ja. Das ist ja irgendwie das Schöne gerade in diesem Diskurs. Und genau dann auch eben, was du sagst mit den blinden Flecken, die wir alle haben. Das ist ja auch unser eigener Bias sozusagen. Also unsere Prägung, die wir mitbringen, unsere Erfahrung, dass das ja auch total normal ist. Und ich dann auch egal ob in einer kleinen Gruppe oder in einer größeren Gruppe oder nur mit mir selbst, die Möglichkeit habe, das viel aktiver mit einzubinden. Also finde ich eine total schöne Idee und würde ich vielleicht sogar heute direkt mal mitnehmen und ausprobieren.
Kann ich dir einen kleinen Impuls geben? Ja, der ist mir so zugeflogen. Ja. Aber ich denke dann auch immer, eine der wichtigsten ersten Regeln, die wir in der VWL lernen, ist der Begriff der Opportunitätskosten. Und jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen etwas. Und da kann ich auch immer den Menschen mit FOMO immer sagen, pass auf, das liegt in der Natur der Sache. Wir müssen uns entscheiden, Dinge zu tun und dann dürfen wir das auch aushalten. Und ich glaube, auch das ist wichtig hinsichtlich dieser KI-Vielfalt, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen, Mini-Entscheidungen treffen, womit wollen wir uns beschäftigen, wem wollen wir uns jetzt widmen. Und ich versuche mir zum Beispiel wirklich immer zu sagen, jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine Riesenchance, dass ich die wirklich so nutze, dass ich mich auf diesen Menschen voll und ganz einstelle, ganz präsent bin und wirklich das Maximum raushole aus dieser menschlichen Begegnung und diese Wertschätzung auch dafür. Und das ist ja letztlich soziale Kompetenz und damit ein Teil der emotionalen Intelligenz, die jetzt wieder zu schärfen und wieder dieses wirklich das als etwas ganz Besonderes wahrzunehmen und dieses ganze andere, was da so abgearbeitet werden muss, irgendwelche technischen Vorgänge und so weiter, das eben dann wiederum der Maschine zu überlassen und so. Das sehe ich wiederum, das haben wir auch vorhin schon gesagt, als Riesenchance und als Potenzial. Und da brauchen wir aber eben auch ein bisschen diese Zuversicht und diesen gewissen Optimismus, was ja auch wieder die Resilienz dann sehr stärkt, zu sagen, ach, kommt schon gut. Also bei all dieser Kompliziertheit, bei all vielen Details, die ich ja überhaupt noch gar nicht überblicken kann aus meiner heutigen beschränkten Perspektive, am Ende kommt schon gut und wir wollen alle gemeinsam ein Stück weit daran mitwirken, dass es das dann auch wirklich wird.
Ja, und ich glaube, ich finde das total schön. Und ich habe ja gesagt, ich bin Tech-Optimistin, was die Definition für mich bedeutet, nicht, dass ich eine Technologiereligion verfolge oder sozusagen nur das Vertrauen in die Technologie habe, sondern eigentlich mein Tech-Optimismus ist ein Menschenoptimismus, weil ich nämlich glaube, dass wir als Menschen mit all den Expertisen, die wir sozusagen haben, das Technologische ist dann sozusagen nur eine davon, um das zu entwickeln. Das andere ist aber, wie können wir das denn ausschöpfen? Und wir als Menschen haben die Möglichkeit, das für Gutes einzusetzen. Tech for Good bedeutet eigentlich Menschen for Good, die Tech nutzen, um ein, das kann ja im Gesundheitszustand sein oder im Gesundheitswesen sein, wenn ich Krankheiten bekämpfen möchte, aber das ist vor allem auch gesellschaftlich. Wenn ich über Missstände spreche, dann bin ich als Mensch in der Verantwortung, Tech dort einzusetzen, wo ich positive Veränderungen schaffen möchte. Ja. Und diese Zuversicht, es wird schon gut, die, wenn man jetzt nicht aktiv an diesem Gestaltungsprozess dabei ist, die finde ich unglaublich toll, weil wir können uns auf Menschen verlassen. Wir verlassen uns nicht auf irgendwelche IT-Götter aus dem Silicon Valley, sondern wir verlassen uns dann darauf, dass Menschen das für etwas Gutes, für positive Veränderungen einsetzen und kann deswegen das genauso unterschreiben, wie du sagst. Es wird sich verändern. Veränderung fühlt sich unangenehm an, aber es wird sich auch an ganz, ganz vielen Stellen eben genauso wie in der Vergangenheit auch zum Guten verändern und wir auf einer sehr weichen Absprungsbasis ja auch gerade schon stehen. Uns geht es sehr, sehr gut. Und was ist das Potenzial zum Nächsten? Also Veränderung kommt ja häufig durch Krise und gerade würde man denken, eigentlich ist doch alles genauso gut, wie es ist. Das darf uns halt nicht lähmen. Und in 10 Jahren werden wir uns überlegen, ach, guck mal, wie unsere Arbeit war 2025, dass ich da noch manuell alles selber machen musste, so wie du heute erzählt hast, wie du manuell
deine Arbeit... Dass ich mit dem Bleistift geschrieben habe, ja, wirklich. Ich erzähle auch immer, wie ich bei meiner Banklehre Kontoauszüge 1,5 Stunden am Morgen sortiert habe in solche Mäppchen. Ja. Das muss man sich vorstellen. Heute machst du einen Klick und hast deinen Kontostand. Das ist vollkommen richtig, aber ich finde auch ganz, ganz wichtig nochmal den Hinweis, den du vorhin so gebracht hast, dass wir uns bewusst machen dürfen, wenn wir jetzt etwas verbessern wollen. Wir wollen ja immer auch Dinge verbessern, dass wir nach vorne schauen und mehr noch schauen, dass wir wirklich anderen Stimmen Gewicht verleihen und dass die Daten, die wir bislang haben, und das haben wir uns ja vielleicht so immer gar nicht genügend bewusst gemacht, dass die so verzerrt sind, weil sie nur einen Teil der Menschheit abbildet. Also, dass wenn wir jetzt nach vorne denken, dass wir unbedingt sicherstellen müssen, dass jetzt auch die anderen Menschen, anderen Perspektiven mit an den Tisch kommen müssen und auch hier wieder eigentlich die KI als Chance, indem wir jetzt so erkennen, aha, diese Biases sind aufgrund dessen da, dass wir diese Daten immer nur weiter fortschreiben. Also müssen wir hier einen Cut machen, das unterbrechen und müssen eine andere Datenbasis eigentlich haben, um wirklich Schritte nach vorne machen zu können, auf die Zukunft bezogen.
Ja, definitiv. Genau. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und die Missstände werden dadurch auch erst klar. Also wenn man jetzt, wir besprechen ja häufig dann Use Cases und Anwendungsfälle, wo es mal schiefgelaufen ist, auch in Daten. Und da haben wir, glaube ich, 2018 war Google da ganz groß in den Nachrichten, weil plötzlich für Führungspositionen dann nur Männer in ihren 40ern vorgeschlagen worden sind und so und keine Frauen. Und da hat man sich gedacht, ach, warum? Und hier ist das KI-Projekt fehlgeschlagen. Ja, natürlich, in Summe ist das KI-Projekt fehlgeschlagen, aber eben nicht aufgrund der Technologie, sondern weil wir nicht dieses Bewusstsein dafür hatten. Ja, okay, wenn wir natürlich immer Lebensläufe einspeisen, wo eben nur Männer Mitte 40 eine Führungsposition inne hatten, ja, dann können wir es natürlich auch nicht verändern. Und der Grund, das ist ja so der eine, das ist Umdenken. Und das andere ist, dass Unternehmen ganz stark in dieses Lernen, Neudenken, KI einsetzen, neu denken müssen im Unternehmen, um dann sozusagen so von so einem Push, so ich zwinge jetzt auch meine Mitarbeitenden dazu, das zu nutzen, in so einen Pull-Effekt zu kommen, Lernformate anzubieten, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein, dieses grundsätzliche KI-Verständnis mitzubringen. Also es müssen nicht alle KI-Experten sein. Es müssen nicht alle genau verstehen, wie irgendwelche KI-Modelle funktionieren, aber so dieses Datenverständnis, was du gerade nochmal gesagt hast, ich finde es super, dass wir das nochmal so ganz zum Schluss mit draufnehmen, das ist unglaublich wichtig gesellschaftlich, um dann aber auch im Umkehrschluss wiederum Ängste abzubauen, weil ich ja dann auch Selbstsicherheit in der Benutzung vielleicht bekomme und dann aber auch mein kritisches Denken anschalten kann. Also das sind ja alles Dinge, die wir heute schon angerissen haben, die halt in der Zukunft dann unglaublich wichtig sind und dann irgendwie meine Fehlerkultur natürlich im Unternehmen so weiter auszubauen, da sind wir ja auch heute schon auf einem guten Weg, um in dieser Veränderung auch zu sagen, es ist vollkommen okay, wir sind alle gerade an Startpunkt Null. Wir lasst uns gemeinsam diese kindliche Experimentierfreude neu entdecken, auch am Arbeitsplatz experimentieren, durch das Neue inspiriert werden und das wieder zu entfachen im Arbeitskontext. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel für erfolgreiche Transformation dann.
Total. Und dann kann es auch wieder dazu beitragen, unsere Identität wieder neu zu schärfen, dass ich sage, ja, das ist jetzt mein neues Selbstbild. Ich bin hier so eine interessierte, neugierige Person, die an diesem Transformationsprozess teilhat und auch wichtige Inputs hier leistet. Und das ist auch mein Wert, diese Perspektive mit reinzubringen in diesen Gesamtprozess. Und dann haben wir auch wieder ein besseres Selbstbewusstsein, ein besseres Selbstvertrauen und einen besseren Auftritt nach außen. Ganz genau, ich brauche gar nicht nach irgendwelchen Zukunftsimpulsen zu fragen, sondern unsere ganze Folge war so eine Mischung, ein Zusammenspielen aus verschiedenen Perspektiven auf das, wie mal Smart New Work sein könnte mit einer emotionalen und einer künstlichen Intelligenz. Ich bin ganz, ganz froh, dass wir euren Podcast haben. Also ich habe schon manches Mal gedacht, wann ist endlich wieder Montag, weil dann kommt ja immer eure Folge. Von mir aus könntet ihr ruhig noch eine zweite in der Woche machen. Also so süchtig bin ich schon danach und ich finde, ihr macht das also auf eine ganz tolle Art und Weise und ihr ermöglicht es wirklich auch Menschen, die so, sage ich mal, auf so mittleren Stand sind, vielleicht nicht noch gar nichts wissen, aber eben auch sicherlich noch nicht besonders viel wissen, da auch einzusteigen. Deshalb kann ich das also auch nur allen Zuhörenden meines Podcasts empfehlen, darum unbedingt reinzuhören. Das sind auch gute Portion, das ist nicht überfordernd. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die jetzt an der an den Entscheidungsstellen stehen, Menschen enablen, reinholen, empowern und nicht überfordern. Du darfst aber jetzt das letzte Wort haben. Was wünschst du dir für unsere Welt in Bezug auf menschenzentrierte KI?
Ja. Also was ich mir wünsche und was mein Appell an alle Zuhörenden ist, don't wait. Also die Welle ist schon losgegangen, aber niemand kann schon perfekt surfen. Also lasst euch sozusagen nicht lähmen. Und wenn man auf die ganze große Welle schaut, dann ist die riesig. Aber guck mal so einen Meter, dann kommt irgendwie ganz weiches Wasser an die Füße und das ist irgendwie schön und das kann vielleicht ein bisschen kitzeln, das macht irgendwie Freude und motiviert dazu, irgendwie mal das Surfbrett, also der erste KI-Tool vielleicht an die Hand zu nehmen und genau sich davon dann ein bisschen leiten zu lassen, auszuprobieren und dass der eine Aspekt und der andere ist, umgebt euch mit Menschen, mit denen ihr euch darüber austauscht. Das kann entweder schon die sein, die inspirieren, schon drei Schritte weiter im Wasser ist und von der wir lernen, die uns mitzieht, die uns motiviert. Und dann ist es aber vielleicht auch die Person, die neben mir steht und auch nochmal sagt, ach ja, ich traue mich vielleicht auch nicht, den nächsten Schritt reinzugehen. Das ist dieser menschliche Austausch über das, was wir gerade fühlen, während wir in neue Gewässer gehen, während wir außerhalb unserer Komfortzone sind. Behaltet euch das bei oder stärkt das sogar noch mehr.
Ja, das war Sarahs und meine gemeinsame Folge zum Thema Human-Centered AI und wie geht eigentlich Smart New Work mit mehr emotionaler Intelligenz, aber auch mit immer mehr künstlicher Intelligenz. Bei mir persönlich bleibt eine Menge spannender Erkenntnisse zurück. Auf jeden Fall sollten wir keine Angst haben, dass uns die KI-Welle überrollt. Wir sollten aber auch nicht zu lange warten, bis die Welle immer noch höher wird, sondern genau jetzt den Mut finden, einzusteigen. Denn Smart New Work hat grundsätzlich genug Raum für beides, für KI und für Menschlichkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch für zukunftsfähige Arbeit interessieren. Alle Infos zu Sarah und ihrem gemeinsamen Podcast mit Inken Palland findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.